Ich bin die Tür. Was löst dieser Satz bei dir aus? Welche Gefühle löst dieser Satz bei dir aus? Also ganz ehrlich gesagt, so im ersten Moment, ich bin die Tür, ja, so what? Macht nicht unbedingt jemandem zum Weltbeweger, oder? Also wir reden ja hier gerade von Jesus, der Weltbeweger. Dann steht er dahin und sagt, ich bin die Tür. Vielleicht, wenn du in dein Leben mal ein bisschen so zurückdenkst, dann hast du vielleicht auch wirklich schon manches Erlebnis mit einer Tür. Ich habe das mal versucht und es gibt so ein Kindheitserlebnis. Im Haus meiner Eltern gab es eine total wichtige Tür. Das war die Kellertür. Und es war bei uns immer wieder so, am Mittagessen saßen wir alle um den Tisch und dann stellte irgendjemand fest, es fehlt noch Mineralwasser. Und da bin ich mal ganz klein geworden. Ich war ohnehin schon der Kleinste von drei Jungs. Da bin ich ganz klein geworden, weil ich immer geahnt habe, welcher Name fällt. Daniel, könntest du noch in den Keller gehen und Mineralwasser holen? Und wisst ihr was? Ich hatte eine Scheißangst vor diesem Keller. Übrigens, meine Eltern, die wussten das nicht, aber die haben damals eine total gute Konfrontationstherapie mit mir gemacht. Die haben mich immer wieder in diesen Keller geschickt und ich ging in diesen Keller ziemlich langsam, damit mich der da unten ist, nicht irgendwie realisiert. Und da habe ich die Flasche Mineralwasser gepackt, zwei, eine links und rechts, und bin die Treppe hochgespeedet, habe die Tür hinter mir zugeschlagen und abgeschlossen. Wow, endlich in Sicherheit. Die Kellertür war meine Rettung. Und dann gab es da noch die Garderobentür. Auch so ein Erlebnis meiner Kindheit. Ich habe in einem Orchester gespielt, Akkordeon, und wir hatten ein Konzert und ich habe mich so gefreut, an diesem Konzert dabei zu sein. Ich habe ja selbst gespielt, andere Gruppen auch. Aber nachdem wir fertig waren, wurden wir im Keller in der Garderobe eingeschlossen. Und das war echt krass. Und ich habe mich so gesehen, dass diese Tür aufgeht und ich dort raus kann. Später, bei meiner Zeit auf der Bank, hatte ich mit ganz anderen Türen zu tun. Eine, die mich besonders fasziniert hat, war die Tresortür. Die Tresortür, ungelogen, so ein dickes Ding. Ich weiß nicht, wie schwer. Und als 18-Jähriger hat mir der Chef den Schlüssel anvertraut. Und niemand konnte an diese Tür dran, es sei denn, ich bin gekommen und den Schlüssel reingesteckt. Allerdings brauchte es noch den Chef, der den Code hatte. Ja. Jesus redet hier von einem Gleichnis. Und da steckt so viel mehr drin, auch so viel mehr Emotion und so viel mehr Tiefe, als wir auf den ersten Moment begreifen. Gleichnisse sind herausfordernde Bibeltexte, weil zuallererst einmal müssen wir den Bezugspunkt vor uns haben, verstehen und sehen, bevor wir überhaupt den Inhalt und den tiefen Gedanken verstehen können. Deshalb müssen wir zuallererst einmal dieses Bild nachvollziehen, von dem Jesus Christus ausgeht, wenn er davon redet, ich bin die Tür zu den Schafen. Luther übersetzt zum Schafstall. Ich habe euch einfach mal ein Bild mitgebracht, wo ihr das seht. Das war ein Schafstall zur Zeit von Jesus. Sorry für die Auflösung, aber die hatten damals einfach keine so guten Digitalkameras. Das war so ein kreisrundes Ding, ein Steinwall, oft überwachsen, bewusst mit Dornen und hatte eine Öffnung da vorne. Da war keine Tür drin. Das ist eigentlich auch der Beweis, dass dieses Ding nicht aus der Zeit von Jesus stammt. Denn das war einfach nur eine Öffnung. Und in dieser Öffnung übernachtete der Hirte. Also am Abend wurden die Schafe dort in diese Schafhürden oder in diesen Schafstall hineingebracht. Und die Tür war eine lebendige Tür. Das war der Hirte, der saß dort in der Öffnung drin und an ihm kam nichts vorbei, weder noch rein noch raus. Der Hirte und die Tür, die sind auch in diesem Text, den wir heute gehört haben, die sind identisch. Da wechselt Jesus hin und her zwischen diesen Bildern, zwischen dem Hirten und der Tür. Und man kann das nur verstehen, wenn man dieses Bild auch wirklich so verstanden hat. Der Schafstall, das war ein Ort der Ruhe, der Sicherheit. Ein Schaf bei Nacht in der damaligen Zeit außerhalb von diesem Schafstall war verloren. Wisst ihr warum? Weil da draußen hat er so viel wilde Tiere, dass die Überlebenschancen ziemlich gering waren. Der Schafstall steht für einen Ort der Zuflucht, der Sicherheit, Schutz, ein Ort des Lebens. Und wenn wir das geklärt haben, dann können wir jetzt weiter fragen, was will denn Jesus mit diesem Gleichnis sagen? Ich allein bin die Tür, übersetzt die Gute Nachricht Übersetzung. Wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Er wird durch diese Tür ein- und ausgehen und er wird saftig grüne Weide finden. Johannes 10, Vers 9. In diesen Versen stecken drei zentrale Botschaften. Die erste: Jesus Christus ist die Tür zum Leben. Die zweite: Jesus Christus ist die Tür zu einem Leben in Freiheit. Drittens: Jesus Christus ist die Tür zu einem Leben in der Fülle. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Ist klar, wir müssen jetzt zuallererst mal klären, was heißt dieses Wort gerettet werden. Dieses Verb im Griechischen exozo, zusammengesetzt aus der Vorsilbe ek und sozo, die Wurzel. Sozo bedeutet gerettet werden vom Tod, geheilt oder wiederhergestellt werden von Krankheit, jemandem vor Schaden oder Krankheit retten, jemand aus Gefahr retten, jemand bewahren, heil herausführen aus einer Lage, die Tod bedeutet, erretten vom ewigen Tod. Das bedeutet dieses Wort sozo. Und dann kommt diese Vorsilbe ek dazu, heißt aus, heraus. Eigentlich ist das ein Verstärker von diesem Wort sozo. Aus etwas herausgerettet werden. Zum Beispiel wird man aus einem brennenden Haus herausgerettet. Das ist noch ein bisschen mehr als einfach nur gerettet werden. Herausgerissen werden, buchstäblich, aus einer riesengroßen Gefahr. So sagt Jesus, wer durch mich eintritt, der wird gerettet werden. Die Frage ist, wovor müssen denn wir gerettet werden? Ich glaube, wenn ich jetzt irgendwo auf die Straßen gehen würde und die Leute fragen würden, die noch da sind, draußen sind, dann würden sie sagen, wir müssen errettet werden von diesem SARS-CoV-2-Virus. Warum denn? Was ist so schlimm an diesem Virus? Erstens, es raubt uns die Lebensfreude. Zweitens, es raubt uns unsere Freiheit. Und drittens, es kann uns das Leben nehmen. Man kann daran sterben. Ich habe mich gefragt, was ist denn so schlimm am Sterben? Das ist jetzt nicht ironisch gemeint, ich frage das wirklich. In den letzten Jahrzehnten, ich habe mit ganz vielen Menschen Gespräche geführt über den Tod, über Rettung. Und wenn ich davon gesprochen habe, dass Jesus rettet, dann haben mir ganz viele Menschen gesagt, ja, weißt du was, ich habe keine Angst vor dem Tod. Der Tod gehört zum Leben, bla, bla, bla. Wenn er da ist, ist es so ganz anders. Dann ist das plötzlich ein Riesenthema. Kann es sein, dass unsere Beziehung zum Tod völlig oberflächlich geworden ist? Dass wir seine Realität so verdrängt haben, dass dieses Wohlfühlklima, ich habe kein Problem mit dem Tod, nicht angesichts des Todes stattfindet, sondern in maximaler Verdrängung der Realität des Todes. Wir sind schockiert über 6.000 Covid-19-Todesfälle in der Schweiz. Und das ist gut so. Doch sind wir uns bewusst, dass in der Schweiz jedes Jahr, zum Beispiel 2019, 67.000 Menschen gestorben sind? Du hast vielleicht keine Notiz davon genommen. Gar nicht daran gedacht. In Deutschland waren es übrigens 940.000 Menschen im Jahr 2019. Und weltweit sind 2019 um die 58 Millionen Menschen gestorben. Versteht mich nicht falsch. Ich bin hier kein Verschwörungstheoretiker. Ich will nicht das Coronavirus verharmlosen, noch das Leid dieser Todesfälle irgendwie abschwächen. Mir geht es hier nur um ein Thema, nämlich um die Verdrängung der Realität des Todes. Im Psalm 90 heißt es, 70 Jahre sind uns zugemessen. Und wenn es hochkommt, 80. Wir leben in einer Gesellschaft, die die Tatsache des Todes enorm verdrängt hat. Wir sind uns nicht bewusst, dass die allermeisten älteren Menschen in den letzten Lebensjahren im Bonusprogramm des Lebens unterwegs sind. Alles, was über 70 ist, ist Bonusprogramm und was über 80 ist, ist doppeltes Bonusprogramm. Und wenn du 100 wirst, dann hast du einen Sechser im Lotto. Aber das war's dann auch. Irgendwann ganz am Ende kommt diese Realität des Todes. Keiner hat ihn bis jetzt irgendwie überwunden, außer Jesus. Und noch mehr verdrängt als diese Tatsache des leiblichen, körperlichen Todes, haben wir die Tatsache, dass sich nach diesem Tod jeder Mensch vor diesem dreieinigen Gott verantworten muss. Dafür, wie er gelebt hat. Nicht wie er leben wollte, sondern wie er effektiv gelebt hat. In Hebräer 9, Vers 27 heißt es, sterben müssen alle Menschen. Und sie sterben nur einmal. Darauf aber folgt das Gericht. Wenn wir die Bibel in ihrer Gesamtheit ernst nehmen, dann haben wir echt keine guten Chancen. Erstens, es ist hundertprozentig sicher, dass wir sterben. Zweitens, es ist hundertprozentig sicher, dass wir dann vor Gottes Richterstuhl erscheinen werden. Und jetzt kommt das Schlimmste. Drittens, es ist hundertprozentig sicher, dass wir dort alle durchfallen werden. In Römer 3, Vers 23 heißt es, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Das heißt, wir erlangen nicht den Standard, der bei Gott gilt. Wir geben nicht das Bild ab, zu dem wir eigentlich geschaffen wurden. Und dann gibt es eben noch diese zweite Form des Todes, nämlich diesen ewigen Tod, dieses unumkehrbare Getrenntsein von Gott, vom wahren Leben, ohne jede Hoffnung. Diese Wahrheit von der ewigen Verlorenheit, obwohl sie noch viel wichtiger ist als die Wahrheit des Sterbens, haben wir noch viel mehr verdrängt. Doch ohne diesen Hintergrund können wir diese Worte von Jesus hier nicht verstehen. Wenn er sagt, ich bin die Tür, und später vom Leben spricht und vom ewigen Leben und von diesem Gerettetsein, dann müssen wir uns bewusst sein, was die wirkliche Realität ist. Wovor müssen wir gerettet werden? Die Antwort der Bibel lautet ganz einfach, aus unserer ewigen Verlorenheit und aus der Sünde, die uns dahin gebracht hat. Und genau diese Rettung liegt in Jesus Christus. Er ist unsere Rettung. Ich bin die Tür, hat er gesagt. Und diese Tür steht weit offen für jeden, der durch ihn in dieses ewige Leben gehen will. Das ist der zweite Satz. Oder das zweite Wort in diesem Satz: Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Das ist ein Bedingungssatz. Und das Eintreffen des zweiten Satzteils, nämlich dieser Verheißung, der wird gerettet werden, hängt davon ab, dass der erste Satzteil erfüllt wird. Die Bedingung: Wenn jemand durch mich hineingeht. Wenn. Das heißt, es geschieht nicht automatisch. Es geschieht nicht automatisch für alle Menschen. Und diesen Irrtum müssen wir auch einmal klären. Dieser Irrtum hat sich zum Teil auch unter Christen bereit gemacht, dass es eine Art automatische Rettung gäbe durch Jesus für alle Menschen. Das ist aber nicht das, was Jesus gesagt hat. Das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Sondern die Bibel sagt, wenn jemand durch mich hineingeht. Das zweite Wort, jemand. Dieses Wort spricht die Zielgruppe an, die eingeladen ist, durch Jesus Christus einzutreten ins Leben. Und wisst ihr was? Die gute Botschaft ist, diese Zielgruppe könnte offener nicht formuliert sein. Jemand. Egal wer. Egal, was du getan hast. Egal, wo du herkommst. Egal, was deine Geschichte ist, egal, wie gut oder schlecht dass du dich fühlst, egal, was du getan hast, was du in deinem Rucksack drin hast, es ist völlig egal. Du gehörst zu dieser Zielgruppe jemand. Jesus hat diese Zielgruppe noch auf die andere Seite definiert, damit man sie ja nicht missbräuchlich definieren kann. Immer wieder gibt es Menschen, die haben ja Zweifel, ob sie zu diesem Jesus kommen dürfen. Ich bin mit einem älteren Menschen unterwegs und er hat wirklich sein Leben ohne Gott gelebt. 80 Jahre. Und jetzt kann er es wie nicht fassen, dass Gott sich jetzt noch für ihn interessiert. Aber es ist so. Er gehört zu dieser Gruppe, zu dieser Zielgruppe Gottes. Es sind alle Menschen. Und damit da kein Zweifel übrig bleibt, hat Jesus dieses Ding noch auf die andere Seite definiert. Niemand, der zu mir kommt, wird abgewiesen. Also sind alle eingeladen und niemand, der zu ihm kommt, wird abgewiesen. Also klarer kann man es nicht sagen. Du bist gemeint. Jeder Mensch ist gemeint. Kein Mensch wird von Jesus Christus abgelehnt, wenn wir zu ihm kommen. Also wenn jemand durch mich, wenn jemand durch mich zur Herde kommt, der wird gerettet werden. Das ewige Leben und diese Rettung gibt es nur durch eine Person, durch Jesus Christus. Was wären denn Alternativen? Wir könnten ja sagen, wenn jemand durch seine eigene Leistung zu dieser Herde kommt. Es gibt ja ganz viele Menschen, die anstatt die Tür zu benutzen, ihr ganzes Leben lang versuchen, über diese Mauer zu klettern. Und sie haben sich verstrickt in diesen Dornen und Disteln und manche Menschen haben wirklich die Religion hinter sich geworfen mit all ihren Stacheln und all dem, was in ihnen steckt und sagen, das ist nichts für mich. Ja, das ist wirklich wahr. Ich glaube dir das. Religion bedeutet, selbst über die Mauer ins Reich Gottes zu steigen. Und Jesus hat gesagt, das funktioniert nicht. Es gibt nur einen Weg und das ist durch diese Tür hindurch. Es gibt auch keinen anderen Vermittler. Jesus spricht in diesem ganzen Kontext von den falschen Hirten. Von Menschen, die dem anderen in die Irre führen. Und er sagt, sie sind eigentlich Diebe und Räuber. Ich allein bin der wahre gute Hirte, sagte er. Es gibt nur einen Vermittler in diese Herde hinein. Wir können uns auch nicht retten durch Umdeutungen der Realität. In Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wir werden nachher noch sehen, warum dieser Jesus so wichtig ist. Das letzte Wort in diesem Satz: Wer durch mich eintritt. Das spricht von einer ganz bewussten Aktion. Eintritt bedeutet, einen Schritt zu machen. Eine Aktion. Das ist nicht etwas, das einfach so passiert. Ins Reich Gottes gleitet man nicht hinein. Man wird nicht hineinsozialisiert, weil man in einer christlichen Familie aufgewachsen ist. Ins Reich Gottes kann man nur eintreten. Das ist ein ganz bewusster Schritt und es ist die bewusste Entscheidung, mein Leben diesem Jesus Christus voll und ganz anzuvertrauen. Ihm zu vertrauen. Da sind wir bei der Frage, was hält Menschen davon ab, Christus zu vertrauen, in dieses Leben einzutreten? Das eine ist die Angst, ein Leben lang dort in diesem Stall eingepfercht sein zu müssen, unsere Freiheit zu verlieren. Und das andere ist die Lebensfreude zu verlieren. Doch entspricht das der Wahrheit der guten Nachricht? Eindeutig nein. Denn Jesus sagt das Gegenteil. Wer dort hineintritt durch mich, der wird auch durch diese Tür ein- und ausgehen. Das Reich Gottes ist kein Gefängnis. Das Leben mit Jesus ist keine Gefangenschaft. Das Leben mit Jesus und er als die Tür ist das Leben der Freiheit. Das Leben als Christ bedeutet nicht, dass du den Rest deines Lebens in die Kirche eingesperrt bist und von morgens bis abends fromme Veranstaltungen besuchen musst. Der christliche Glaube führt nicht in die Enge, sondern in die Freiheit. Er macht, wenn wir ihn richtig verstanden haben, nicht weltflüchtig, sondern welttüchtig. An dieser Stelle kommt die Tatsache zum Tragen, dass die Tür zum ewigen Leben eben kein Gegenstand ist. Kein Gegenstand, kein Prinzip, sondern eine Person. Die Tür ist zugleich der Hirte, der gute Hirte. Als Christ zu leben bedeutet nicht, uns aus dieser Welt zurückzuziehen, sondern mit Jesus Christus in diese Welt hineinzugehen. Denn genau das ist das, was die Schafe tun. Der Hirte bleibt nicht Tag und Nacht dort im Eingang des Schafstalls sitzen, sondern der Hirte geht hinaus und führt seine Schafe in die Weite, auf grüne Auen, zu frischen Wassern. Und die Schafe folgen seiner Stimme. Dort, wo Jesus ist, ist Freiheit. Er führt uns in die Freiheit, aber die Freiheit ist gebunden an seine Person. Das Leben in wahrer Freiheit ist ein Leben in Beziehung zu Christus, dem guten Hirten. Warum sollte uns eine Bindung an eine Person freimachen? Das hat mit dem Wesen dieser Person zu tun. David hat vorhin diesen Untertitel gelesen. Jesus kam, sah und liebte. Das ist sein Wesen. Weil dieser Jesus Liebe in Person ist, deshalb ist er auch der Schlüssel zur wahren Freiheit. In den letzten Tagen habe ich ein Zitat gelesen, da schrieb jemand, jeder von uns möchte tief in seinem Innersten nichts weiter als geliebt und verstanden werden, ohne dass man etwas dafür zurückgeben muss, einfach geliebt werden, ohne darum kämpfen zu müssen, ohne sich verbiegen zu müssen, um den anderen zu gefallen, einfach nur der Mensch sein, der man ist. Wisst ihr, der Einzige, der diesen Wunsch erfüllen kann, ist Jesus Christus. Und dort, wo dieser Jesus ist, ist diese Freiheit. Die Freiheit ist dort, wo ich 100% geliebt bin. Dort ist die wahre Freiheit. Diese Liebe bringt uns Jesus Christus entgegen. Und dafür hat er sein Leben gelassen. Mich und dich so zu lieben, so anzunehmen, das hat ihm jede Menge Probleme eingebracht. Wisst ihr, warum wir gewisse Menschen nicht lieben? Wisst ihr, warum wir vielen Menschen sogar aus dem Weg gehen? Weil mit ihnen zusammen sein bringt dir gewaltig viele Probleme ein. Und das wollen wir nicht. Da sehen wir die Liebe von Jesus. Er hat uns geliebt und nimmt uns an, obwohl wir ihm unglaublich viele Probleme gemacht haben. Wir haben ihm so viele Probleme gemacht, dass er eines Tages an einem Kreuz hing. Auch das sagt in diesem Text, den David vorgelesen hat. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. So absolut ist seine Liebe. Und deshalb führt diese Beziehung mit Jesus und dieses Unterwegssein mit dem Jesus nicht in Unfreiheit, sondern in Freiheit. Es ist der Ort, wo ich hundertprozentig als der Mensch leben kann, zu dem mich Gott geschaffen hat. Durch den guten Hirten treten wir nicht nur in das ewige Leben ein, sondern durch diesen guten Hirten gehen wir auch aus in das Leben der Freiheit. Christ zu werden und als Christ zu leben, bedeutet auch ein Herrschaftswechsel. Gerade in dieser Woche ein Buch gelesen, wo jemand geschrieben hat, wenn diese Wahrheit verschwiegen wird, dann wird das Evangelium verbogen. Christus sein bedeutet, mich an Christus zu binden. Das, was er mir sagt, ist verbindlich. Seine Worte, seine Gebote sind mir Befehl. Aber ich gehorche ihm nicht um eines Prinzips willen, sondern um seiner Liebe zu mir willen. Wovor haben wir eigentlich Angst? Uns ganz 100% auf diesen Jesus einzulassen. Das dritte, die zweite Angst. Jesus sagt, ich bin die Tür, wer durch mich zu meiner Herde kommt, wird gerettet werden. Er wird durch diese Tür ein- und ausgehen und er wird saftig grüne Weiden finden. Und er wird saftig grüne Weide finden. Neben der Angst, unsere Freiheit zu verlieren, ist die größte Angst von uns Menschen, uns wirklich ganz an Jesus Christus hinzugeben, die Angst, dass er uns das Leben vermiest, dass er uns die Freude nimmt. Aber auch hier, Jesus sagt genau das Gegenteil. Wer bei mir Leben gefunden hat, den werde ich auf grüne Weiden führen. Mit diesem Satz spricht Jesus von der Fülle des Lebens. Was gibt es für ein Schaf mehr an Lebensfülle als eine grüne Weide? Ja, das ist einfach, das ist wie Weihnachten und Ostern zusammen. Eine grüne Weide, das ist der Lottosechser für ein Schaf. Und das benutzt Jesus hier als Bild für unser Leben. Genauso will Jesus dir die Fülle des Lebens schenken. Und das ist jetzt nicht eine gewagte Interpretation von irgendwelchen poetischen Worten, die euer Pastor euch heute Morgen überzeugend entgegenschleudern will, sondern ich kann euch das vorlesen. Jesus sagt es selbst. Johannes 10, Vers 10, in genau diesem Text. Aber ich bin gekommen, um ihnen das Leben zu geben, und zwar in seiner ganzen Fülle, oder eine andere Übersetzung sagt, und zwar Leben im Überfluss. Dieses Wort Überfluss bedeutet etwas Sprudelndes, ein Gefäß, das voll ist und überläuft. So möchte uns Jesus Leben schenken. Seit Jahrtausenden stellen sich Philosophen dieser entscheidenden menschlichen Frage: Was ist das gute Leben. Und wie können wir das gute Leben erreichen? Und wenn wir einmal die Extrempunkte der philosophischen Antworten nehmen, dann sagen die einen, das gute Leben erhalten wir durch völlige Enthaltsamkeit und Askese von all diesem weltlichen Schund. Und die anderen, die sagen, das volle und gute Leben erhältst du, wenn du alles mitnimmst, was du nur kriegen kannst. Jesus sagt uns, keiner von diesen Wegen wird zum Ziel führen. Das Evangelium von Jesus Christus führt uns weder zu einem Leben des ausschließlichen Verzichts, noch zu einem Leben uferlosen Genusses. Das Evangelium führt uns zur Fülle des Lebens. Weil es uns dorthin führt, was wirklich gut für uns ist. Wir alle kennen das Phänomen, jetzt an Weihnachten wieder, wenn die Augen zu groß waren und du zu viel gegessen hast. War das Genuss? Dieser Genuss wird zum Verdruss. Du nachts nicht schlafen kannst, dir die Gans im Bauch liegt und du dich drehst und wendest, oder das Raclette in der Schweiz, wenn es einfach zu viel war. Jesus will dir überhaupt keine Freude des Lebens vorenthalten, sondern er will, dass du sie in dem Maß und in der Art erfährst, wie sie dir gut tut. Deshalb gibt Gott seine Gebote. Deshalb gibt Gott seine Ordnungen. Ist doch nicht, um uns etwas wegzunehmen, sondern um uns in die wahre Freude und Fülle des Lebens zu führen. Viele Christen verstehen diesen Begriff des ewigen Lebens als Zeitbegriff. Ewig heißt einfach ohne Ende. Das ist okay, das ist richtig. Aber das ewige Leben kann man auch als Qualitätsbegriff verstehen. Ewiges Leben bedeutet dann nicht einfach nur ewig zu leben, sondern es bedeutet, aus der unfassbar wertvollen Quelle des ewigen Gottes zu schöpfen. Leben in Fülle bedeutet, dass wir aus dem unermesslichen Reichtum der göttlichen Segnungen und seinem Wesen heraus leben. Jesus ist nicht nur die Tür, durch die wir ins ewige Leben eingehen, so in dem Sinn, ich habe das Ticket für den Himmel. Das ist wirklich nicht das Verständnis des Neuen Testaments, sondern das ewige Leben ist dieses Eingehen in das Leben aus dem Ewigen. Klar wird das über den Tod hinaus ein ewiges Leben sein, aber es ist jetzt schon ein Leben aus dem ewigen Gott, aus unserem himmlischen Vater. In dem Moment, wo Jesus Christus starb, wisst ihr, was dort in Jerusalem im Tempel geschah? Dort riss der Vorhang zwischen dem Heiligtum und dem Allerheiligsten entzwei von oben nach unten. Dort ist Jesus zur Tür geworden, zum Türöffner zu unserem himmlischen Vater. Und wenn du hineingegangen bist in diese Herde durch Jesus Christus, nimm jetzt einfach mal dieses Bild von diesem Schafstall, ob das jetzt ganz theologisch aufgeht oder nicht. Wenn du da drin bist, dann gibt es in diesem dort drin sein noch eine Tür, die geht viel tiefer in die Herrlichkeit Gottes hinein. Du hast Zutritt zum himmlischen Vater, ganz direkt durch Jesus Christus. In Hebräer 4, Vers 16 lesen wir, darum lasst uns mit Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir, wenn wir Hilfe brauchen, stets Liebe und Erbarmen finden. Ist das nicht krass? Das ist das Leben. Das ewige Leben ist einfach nicht, das fängt nicht nach dem Tod an. Das ewige Leben, das Jesus meint, das fängt jetzt an, indem du anfängst, aus dem Ewigen zu leben. Was machen wir mit all dem? Wir stehen heute Morgen wahrscheinlich an ganz unterschiedlichen Standorten. Das ist gut und richtig so. Da gibt es alte Hasen unter uns, die sind schon fast eine Ewigkeit mit Jesus unterwegs. Da gibt es Menschen, die sind die tasten sich überhaupt erst heran an den Glauben, oder Menschen sind ganz jung im Glauben. Oder gibt es Menschen unter uns, die sind religiös, christlich sozialisiert worden. Aber da ist dieses ganz Persönliche noch nicht passiert. Ich möchte dich heute Morgen einladen, egal wo du stehst, es können drei ganz unterschiedliche Schritte sein. Erstens, heute Morgen kann so ein heiliger Moment in deinem Leben sein, wo du durch Jesus Christus ins Leben eintrittst. Du brauchst dafür nichts anderes zu tun, als jetzt in diesem Moment dein ganzes Vertrauen auf diesen Jesus setzen und es ihm sagen. Ich werde nachher ein Gebet sprechen, das kannst du mitsprechen. Das Zweite ist, du stehst vielleicht im Moment in einer Lebenssituation, wo du im Konflikt mit den Geboten Gottes stehst. Und dieses ganze christliche Ding, das stresst dich im Moment, weil du denkst, dieser Jesus raubt mir meine Freiheit. Ich kann nicht machen, was ich will. Und manche tun es uminterpretieren und sagen, ja, Jesus raubt mir eigentlich gar nicht meine Freiheit. Es sind diese Christen, es sind die Kirchen, die mir meine Freiheit rauben. Liebe Leute, es geht nicht auf. Es gibt in unserem Leben Punkte, da stehen wir an, da haben wir den Eindruck, Jesus will etwas von mir und das ist nicht wirklich das, was ich will. Ich habe das immer wieder erlebt und ich erlebe es auch immer wieder. Weißt du, was in diesem Moment hilft? Wenn du den Fokus von dem mal weg verschiebst, was Jesus von dir will, auf die Frage, wer es von dir will. Die Christen sind oft so fixiert aufs Gebot und vergessen, wer dahinter steckt. Und nur der dahinter steckt, kann dieses Problem lösen, das du selbst nie lösen kannst. Wenn du begreifst, wer das zu dir sagt, wer etwas von dir erwartet, dass das der ist, der sich selbst für dich hingegeben hat. Er hat kein Gramm seiner Liebe, kein Milligramm, kein Nanogramm zurückgehalten dir gegenüber. Dieser Jesus, der steht vor dir und ruft dich zum Gehorsam. Es geht nicht so sehr ums Gebot, es geht darum, diesem Jesus zu folgen. Und wenn er gesprochen hat, dann kann uns das herausfordern. Und vielleicht ist es für dich heute Morgen dran zu sagen, Jesus, okay, koste es, was es wolle. Ich möchte mit dir unterwegs sein. Und ich bin nicht bereit, mich durch irgendetwas anderes im Leben von dir ablenken zu lassen. Und das Dritte, du kämpfst vielleicht als Christ in eigener Kraft. Ich glaube, das ist eins der häufigsten Phänomene in christlichen Gemeinden. Du weißt das alles, was ich heute Morgen gesagt habe. Und du fragst dich, warum muss er das schon wieder sagen? Wisst ihr warum? Weil wir es immer wieder hören müssen. Wir sind unglaublich eifrige Mauerkletterer. Wir möchten so gerne selber machen. Da steht die Tür offen und da steht Jesus und lädt dich ein. Und wenn du dort reingehst, ist der Vorhang zerrissen zum himmlischen Vater und wir probieren immer noch unser Ding selbst zu managen. Diese Message heute Morgen, ich bin die Tür, ist die Einladung von Jesus, komm bitte zu mir. Komm mit allem, was dich bewegt, komm zu mir. Mit jedem Lebensbereich. Es gibt nichts, was mich nicht interessiert. Und wenn du den Eindruck hast, ich darf nicht kommen, dann sage ich dir einfach heute Morgen, wenn jeder kommt und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das ist absolut. Bitte lasst uns aufhören, selbst zu wursteln. Jesus lädt uns ein, aus dem Ewigen zu leben. Und vielleicht merkst du heute Morgen, hey, jetzt habe ich mich lang genug abgestrampelt in diesem und diesem Lebensbereich. Jesus, ich schrei heute Morgen zu dir. Komm du da hinein. Bewirke du etwas Neues in meinem Leben. Und ich glaube, dann kann dieser vierte Advent, kann uns wirklich ein Licht aufgehen, aber ein ganz gewaltiges. Sehr gut, ja. In Deutschland sagt man, wir gehen ein Licht auf, nehmen keine Osram-Birne. Ich weiß nicht genau, woher die Birnen sind, aber uns soll ein ganz gewaltiges Licht aufgehen heute Morgen. Jesus lädt dich ein. Ich möchte zum Schluss beten. Wenn du das mitbeten möchtest, dann bete es einfach mit. In deinem Herzen, ganz leise für dich. Jesus Christus, ich danke dir, dass du Mensch geworden bist. Und ich danke dir, dass du die Tür bist, die Tür zum Leben. Und mir ist heute Morgen bewusst geworden, dass ich ohne dich verloren bin. Ich brauche dich, Jesus. Da gab es Dinge in meinem Leben, die haben mich abgehalten, mich dir anzuvertrauen. Die Angst, meine Freiheit zu verlieren, die Angst, die Lebensfreude zu verlieren. Ich habe heute Morgen kapiert, du willst mir alles schenken. Du willst mir die Fülle des Lebens schenken. Jesus, deshalb bin ich hier und ich gebe mich dir hin. Nimm du mein Leben. Verändere du mein Leben. Durchdringe du mein Leben. Erfülle mich mit diesem Heiligen Geist, der dieses Wunder der Neugeburt in mir bewegt. Das bitte ich aufgrund deines Wortes, Jesus, aufgrund deiner Zusage, die ich jetzt in Anspruch nehme. Amen.